Das Bauhaus. So viel wurde schon erzählt über die berühmte Schule der Moderne. Und dennoch umgibt sie noch immer diese rätselhafte Aura. In der dritten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, folgen wir den roten Fäden in der Bauhausgeschichte und suchen nach dem Wesen der berühmten Schule. Mit einigen unerwarteten Wendungen.
Willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich freue mich riesig, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Inzwischen schon zur dritten Staffel. Diesmal begeben wir uns auf die Suche nach dem, was das Bauhaus vom Anfang 1919 bis zum Ende 1933 zusammenhält. Nach den roten Fäden der Bauhausgeschichte, inmitten von Aufbruch, Avantgarde und Alltag. Und erstaunlicherweise war eines der ersten Worte, das mir dazu in den Sinn kam, Liebe. Die Liebe zur Kunst, zur eigenen Arbeit und alles, was damit zusammenhängt. Das scheint mir ein wichtiger roter Faden am Bauhaus. Liebe und Kunst ist also heute unser Thema. Und meine beiden Gäste passen dazu ganz großartig. Danielle De Picciotto ist interdisziplinäre Künstlerin. Ihre Arbeit reicht von Musik über Illustration und Installation bis hin zu Filmen, Büchern, Bildern. Und gemeinsam mit dem DJ Dr. Motte hat sie außerdem in den 80ern die berühmte Love Parade ins Leben gerufen. Alexander Hacke ist ebenfalls in unterschiedlichsten Bereichen aktiv. Als Musiker, Produzent, Komponist von Filmmusik, als Schauspieler und er war über 40 Jahre lang Mitglied der legendären Band Einstürzende Neubauten. Die beiden sind ein Künstlerpaar, verbunden durch die Liebe und die Liebe zur Kunst bzw. zur Musik. Sie haben mich zu sich nach Hause eingeladen und wir führen unser Gespräch in ihrem Esszimmer, umgeben von Büchern und Kunstwerken. Und meine erste Frage war: Was bedeutet euch die Liebe zur Kunst?
Also für mich ist die Liebe zur Kunst eigentlich das Wichtigste in meinem Leben. Also das ist irgendwie so mein Lebenssinn, mein Lebensansporn und das, was mich glücklich macht, das, was mich entspannt, das, was mich nach wie vor immer fasziniert. Also das ist irgendwie für mich so eigentlich das Wichtigste überhaupt. Mhm.
Ja, ich glaube auch. Also ohne eine übergreifende Liebe zur Kunst ist es gar keine Kunst, sondern es ist Kunsthandwerk im besten Falle oder Kleinkunst im schlimmsten Falle.
Das böse Wort.
Also ohne die Hingabe, die ultimative Hingabe, die Liebe ausmacht, ist Kunst eigentlich nichts wert.
Und vor allem, man kann auch überhaupt kein Künstler sein oder Künstlerin, ohne es abgöttisch zu lieben, weil es einfach zu anstrengend ist.
Oder zu hart. Weil das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Gibt es überhaupt Kunst ohne Liebe? Also Liebe ist so ein großes Wort, aber ohne diese Hingabe?
Also ich glaube, heutzutage schon. Ich weiß nicht, vielleicht gab es das schon immer. Also ich kenne schon einige Künstler, die das machen, weil sie denken, das ist ein aufregendes, also die so anfangen, weil sie denken, das ist ein aufregendes Leben. Mhm. Da muss man irgendwie nicht früh aufstehen. Das ist irgendwie kreativ und so. Da kann man viel Geld mit verdienen. Also da gibt's schon diese ganze Romantik, die Leute auch am Anfang anzieht. Aber die fallen ziemlich schnell dann auch wieder weg, weil, wie gesagt, es ist einfach zu anstrengend.
Das ist jetzt wahrscheinlich, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, spielt jetzt Liebe zur Kunst am Bauhaus eine spezielle Rolle? Habe ich dann drüber nachgedacht, weil wir sagen ja auch gerade, eigentlich ist das ja immer mit der Kunst verbunden, die Liebe. Also warum musste ich beim Bauhaus an das denken? Und da musste ich tatsächlich, Danielle, wie du sagst, auch an diese Widrigkeiten denken, weil das Bauhaus wurde ja gegründet unmittelbar nach dem Krieg und noch in der ziemlichen Nachkriegsstimmung. Vielleicht wäre es ohne die Nachkriegsstimmung gar nicht irgendwie denkbar gewesen. Und wenn die Zeiten so hart sind, um das mal so platt zu sagen, dann braucht es ja vielleicht eben noch mehr Hingabe und noch mehr Emotionalität, um das einfach durchzuziehen. Also es ist ja schon in, ja, was auch immer normale Zeiten sind, aber wenn es nicht Nachkriegsstimmung ist, ist es ja auch schon hart genug.
Naja, in der Theorie ist es ja so, dass man alles, was man tut, mit Liebe tun sollte. Mhm. Und das ist die Kunst, alles, was man tut, mit Liebe zu tun. Auch unabhängig davon, ob man jetzt Künstler ist oder nicht.
Das stimmt.
Und eben, dass man diese Liebe dann den äußeren Umständen im besten Falle anpasst, aber sie dadurch nicht mindert.
Mhm. Ja, das ist schön gesagt. Das ist die Vorstellung, dass, wie soll ich sagen, auch wenn man die Straße fegt, liebt man diese Tätigkeit. Das ist ja schon fast so ein bisschen buddhistisch auch.
Ja, so genau. Zen-Buddhismus. Mhm, ja. Ja.
Mhm. Also ich habe nochmal nachgeguckt nach der Begriffsdefinition eigentlich von Liebe. Und da steht, gefühlsbetonte Beziehung zu einer Sache, Idee oder Ähnliches. Eine gefühlsbetonte Beziehung zu einer Sache oder Idee. Und dass das Bauhaus eine Idee hatte, das ist ja irgendwie klar. Die Idee war ja, alle Künste zusammenzubringen und schon auch irgendwie zu fördern, eine Art von neuen Menschen und von modernen Menschen vielleicht auch. Also die Idee ist auf alle Fälle da. Und ich habe eh das Gefühl, ich werde nie müde zu betonen, wie sehr es um Idealismus ging am Bauhaus. Aber das wäre jetzt auch wieder sowas. Ist Idealismus nicht auch immer bei jeder Kunst irgendwie mit drin?
Es ist gut, wenn es dabei ist, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade nach so einer Kriegssituation oder in so einer Kriegssituation, wo man eigentlich denkt, braucht man Kunst? Das ist ja nicht irgendwie Essen oder was die Menschen. Und ich habe das während der Pandemie total gemerkt. Oder auch jetzt im Moment, wo es diese ganzen verrückten Sachen gibt, die passieren, dass man das gerade da braucht. Das ist wirklich Seelennahrung. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es Idealismus gibt. Weil wenn das nur Realität widerspiegelt, öffnet es nicht die Tür nach oben, wo man irgendwie sich irgendwie Kraft von was ganz anderem holen kann, um diese ganzen Sachen irgendwie ertragen zu können.
Oh ja, das hast du schön gesagt. Da fällt mir ein, ich glaube, es war Kandinsky oder so, der gesagt hat, dass ein gutes Kunstwerk nicht nur Kind seiner Zeit ist, sondern auch Mutter der Zukunft.
Oh.
Wie findet ihr das?
Da werde ich gleich angeschüchtert und denke, um Gottes Willen, schaffe ich das?
Naja, also Idealismus ist so, es hat so einen schlechten Ruf, dieses Wort. Ich glaube, dass Idealismus könnte man auch mit Hoffnung austauschen. Ne? Also, dass du strebst ja in eine bestimmte Richtung. Die Blume, die den Kopf der Sonne zuwendet. Ne?
Ach, ich finde Idealismus echt total wichtig.
Ja, ja, klar.
Also das ist was für mich auch was anderes als Hoffnung, muss ich sagen. Weil Idealismus ist irgendwas, manchmal denkt man nicht, dass es jemals wahr wird, aber man hat trotzdem Idealismus. Hoffnung ist immer irgendwas, man hofft, dass etwas eintritt. Aber Idealismus ist ein Zustand, der eigentlich immer da ist, an dem man im Prinzip glauben muss wie Gott.
Mhm. Du meinst, Hoffnung ist nicht tatkräftig genug. Hoffnung kann man sich zurücklehnen und einfach nur hoffen.
Nee, Hoffnung ist irgendwas, also man hofft auf irgendwas, dass es eintritt. Idealismus ist da.
Mhm.
Also entweder man hat Idealismus oder hat es nicht. Man wird nicht in der Zukunft Idealismus haben.
Mhm.
Also das ist irgendwie ein Jetzt-Zustand, den man irgendwie pflegen muss, merke ich. Weil der kann auch verschwinden, wenn man irgendwie zu sehr mit der Realität zu tun hat. Also
ich glaube, das ist im Englischen einfacher. Da gibt es nicht diese Trennung. Da ist es irgendwie Faith eher als Hope. Hope und Faith sind da nicht so getrennt, sondern Hope inkludiert Faith und Faith inkludiert Hope.
Finde ich nicht. Ich finde, da ist es auch getrennt, weil Hope ist immer irgendwie in die Zukunft gerichtet und Faith ist da, ist present.
Ja.
Also das ist für mich der Unterschied.
Gut, dann meine ich Faith und nicht Idealismus. Ja.
Ich mag aber die Hoffnungsidee trotzdem, weil, also ich bin so zwischen euch beiden jetzt, weil einerseits denke ich das auch so, dass der Idealismus eben im Jetzt ist und ja auch, ja, Handlungsanweisung ist schon zu viel. Aber der Idealismus sorgt dafür, to keep you going auch irgendwie. Und dafür braucht man ja aber auch eine Hoffnung auf eine Zukunft, wo das alles noch schöner wird vielleicht.
Ja, also die gehören zusammen.
Mhm. Also wenn ich jetzt wieder da hier an unser Bauhaus denke, ich arbeite zurzeit auch an dem Tagebuch von Ise Gropius, also die Frau von Walter Gropius, die ja da ganz nah dabei war, wie dieser Mann da seine verrückte Idee versucht durchzusetzen. Und so viele Kämpfe, oh mein Gott, praktisch jeder Tagebucheintrag ist wieder, ja, Geldsorgen und die Politik ist gegen uns und das geht nicht und jenes geht nicht und sie streiten am Bauhaus und dann streiten sie, es sind irgendwelche Intrigen am Laufen und sie hetzen gegen die Modernen und so. Und da denke ich mir, hätten die nicht gehofft, dass sie irgendwo hinkommen, wie auf so eine Insel im weiten Meer, dann wird der Idealismus vielleicht auch irgendwann Frustration? Oder was passiert mit Idealismus, wenn er nicht irgendwie sich manifestieren kann?
Naja, also wir hören uns jeden Morgen immer so buddhistische Sachen an von Jack Kornfield. Und der meinte, das Wichtigste ist, nicht was, sondern wie. Das heißt, wie macht man etwas, ohne zu erwarten, dass es ein Ergebnis gibt. Mhm. Dass man praktisch Seeds, Keimlinge, wie nennt man das?
Samen.
Dass man Samen pflanzen muss. Und ich denke, das ist ja das Schwierige auch, dass man im Prinzip als Künstlerin niemals irgendwie weiß, ob es Erfolg gibt oder ob man davon leben kann. Und viele können es nicht und werden es auch nie. Und da hilft dieser Gedanke sehr, finde ich, dass man so diese Samen pflanzt, sogar wenn man es gar nicht mehr erlebt, dass es irgendwie erfolgreich wird. Mhm. Aber die Hoffnung hilft einem natürlich.
Ja, genau.
Ja, wo wir auch wieder bei der Liebe wären, weil die Liebe steckt da drin eben in diesem Pflanzen und nicht auf diese Belohnung zwingend zu warten.
Ja, das ist schön gesagt, ja.
Aber es ist schon hart. Also es ist schon echt schwierig. Mhm. Dieses irgendwie nie wissen und diese ewigen Versuche und den Idealismus aufrechtzuerhalten und die Hoffnung aufrechtzuerhalten und zu sehen, wie viele Sachen, die man pflanzt, einfach von vornherein, ja.
Danielle und Alex scheinen mir genau die Punkte anzusprechen, die auch die Menschen am Bauhaus bewegt haben. Die Hingabe für das, was man tut. Idealismus als Leidenschaft gegen alle Widrigkeiten. In guten wie in schwierigen Zeiten. Ich sehe auch ganz konkret einige Parallelen zur Love Parade, der berühmten Berliner Techno-Parade, die Danielle 1989 mitbegründet hat. In beiden Fällen geht es um die Liebe zur Kunst bzw. zur Musik. Etwas Neues sollte geschaffen werden in Zeiten des Umbruchs aus dem Underground heraus. Und in beiden Fällen stand die nächste Generation im Zentrum. Junge Menschen, die eine eingeschworene Gemeinschaft bilden. Und auch Danielle sieht diese Gemeinsamkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also, desto älter ich werde, desto mehr schätze ich die Jugend. Also, auf alle Fälle deren Naivität.
Unschuld.
Unschuld.
Naivität, ja. Nicht Unschuld.
Ja. Also, dass man, was man früher alles gemacht hat, ohne sich Gedanken zu machen, ne? Das ist ja der wesentliche Unterschied zum Älterwerden, dass man sich dann eben alles Gedanken macht. Und damals, dass man einfach da reingesprungen ist, ohne irgendwie auch nur das leiseste Bedenken zu haben, das kann sehr tolle Blüten haben. Mhm. Und der Love Parade war natürlich eine überraschende. Mhm.
Ja, ich habe noch ein gutes Wort, außer Naivität und Unschuld, Unbedarftheit.
Ja.
Ich finde, das ist es nämlich, dass man noch nicht diese schrecklichen Dinge erlebt hat, dass man bei allem gleich denkt, oh nein, und was ist mit dem Geld und wenn das schief geht und die Family oder was weiß ich. Und dann traut man sich eben auch mehr.
Ja, und ich meine, das Wichtigste für mich bei der Love Parade ist im Nachhinein, dass wir das gemacht haben für etwas und nicht gegen etwas.
Ja.
Und ich habe irgendwie viel später mal von einer Therapeutin gehört, dass wenn man irgendwie ein Problem hat oder wenn es Schwierigkeiten gibt, ist es viel wichtiger, dass man sich auf die guten Sachen konzentriert, also gegen die schlechten anzukämpfen, weil dadurch gibt man die Energie den schlechten. Mhm. Und wir haben das damals aus der Begeisterung zur Musik gemacht. Wir wollten, dass alle die Musik hören können, die wir toll finden. Mhm. Also das heißt, wir haben das für Lebenslust und Liebe gemacht und nicht gegen politische Sachen wie zum Beispiel die Mauer oder der Kalte Krieg. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das so erfolgreich war.
Ja, das glaube ich sofort.
Und das ist eine total wichtige Lebenslehre, die ich damals gelernt habe. Das gibt mir bis heute Stärke.
Das verstehe ich. Ja, lustigerweise habe ich was Ähnliches gelernt durch die Geschichte, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt viele Momente in der Geschichte, wo sich die Leute zusammenschließen gegen etwas. Und es ist aus irgendwelchen Gründen viel einfacher, Leute zusammenzubringen, die gegen etwas sind, als Leute zusammenzubringen, die für etwas sind und dann auch bereit für diese Dinge eben einzutreten und sich irgendwie zu engagieren. Und diese Zusammenkünfte oder manchmal auch Revolutionen oder was weiß ich, wo sich die Leute in Anführungsstrichen nur zusammentun gegen was, ist einfach im wahrsten Sinne nicht so produktiv, wie du sagst.
Naja, also das Unterbewusstsein versteht die Negation nicht. Wenn du, wenn du versuchst, deinem Unterbewusstsein zu vermitteln, ich will nicht krank sein, dann hört das nur krank. Ja. Also das hört nicht nicht krank sein. Ne? Und genauso ist das in diesem Fall auch. dass wenn du etwas gegen bist, dann gibst du dem, wogegen du bist, mehr Energie, als wenn du etwas dagegen setzt, was besser ist. Ja. Und das ist das Prinzip.
Eben, wenn man sagt, eine Sache bis zu Ende gehen will, den Weg bis zu Ende, dann braucht man eben diese Dinge, die wir gesagt haben, Hingabe und Hoffnung und auch Glaube irgendwie und so.
Naja, und außerdem, wenn du gegen etwas bist, ist es viel einfacher, dich nicht selber anzugucken dabei.
Das stimmt, ja.
Also deswegen funktioniert das so gut. Deswegen funktioniert irgendwie dieser Rechtspopulismus so gut oder so.
Weil die
Leute halt so nicht gezwungen sind, sich selber mal anzugucken, sondern können sich ganz entspannt darauf konzentrieren, was sie alles hassen.
Ja, genau. Eben, das ist voll das. Und da kommen dann auch Dynamiken, Sündenbock-Dynamiken und weiß der Geier und so, was keine Sau braucht.
Für eine Sache sein, für die neue Gestaltung, für das moderne Leben. Das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch die Bauhausgeschichte. Wie diese neue Gestaltung umgesetzt werden sollte und was ganz genau modernes Leben bedeutete, darin lagen dann jeweils die Unterschiede. Der Gründer und erste Direktor Walter Gropius verstand darunter durchaus etwas anderes als die beiden Direktoren danach, Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe. Die Liebe zur Arbeit, die Leidenschaft für die Sache, das war wiederum eine große Gemeinsamkeit. Und wenn man seine Arbeit wirklich liebt, will man sie bekanntlich auch unter die Leute bringen. Auch darin waren sich die Bauhausdirektoren einig. Oder, wie Alex im Vorgespräch so schön gesagt hat, man will seine Arbeit in die Welt hinaustragen.
Also die Kunst ist ja in dem Sinn nicht Selbstzweck. Man will es ja eigentlich ungern immer nur im eigenen Kämmerchen machen. Es gibt ja dann den Punkt, da will man hinausgehen mit diesen Dingen.
Wir wollen sie ja nicht unter den Scheffel stellen, sondern wir wollen sie ja nach draußen tragen. Aber der Berliner sagt halt, der selbstständige Berliner sagt, ich arbeite selbst und ständig.
Ja, den Spruch kenne ich auch. Aber das ist ja wirklich mit so einem künstlerischen Leben noch mal krasser, weil theoretisch, und das ist ja das Schöne, kann dich ja alles inspirieren. Du gehst in den Supermarkt und plötzlich steht der Einkaufswagen in einem speziellen Winkel und du denkst dir, oh Gott, das ist es. Oder das ist doch auch das Schöne an so einem Leben, diese unerwarteten Momente vielleicht.
Also zum Beispiel, was auch bei Neubauten oder bei Alex lustig ist in der Hinsicht, dass die erkennt man immer daran, dass sie irgendwie die ganze Zeit Sachen anklopfen, um den Sound zu hören, egal wo man ist. Mülltonnen, Haustüren, also es ist irgendwie.
Naja, und es geht halt eben auch um das Potenzial der Dinge anders zu beurteilen oder anders zu sehen. Ne? Mhm. Also das Prinzip der Wiederverwendung oder dem einem Ding ein neues Leben zu geben. Ne? Also etwas, was vorher ein Verkehrsschild war, könnte gleichzeitig ein Musikinstrument sein und ist nicht mehr gebunden an die Stadt, in der es stand, sondern reist um die Welt als Musikinstrument. Und so geht es eigentlich aber auch nicht nur mit Objekten, sondern so geht es mit jeder Situation und jeder Winkel. Also jede Sinneswahrnehmung eigentlich sollte das in sich bergen, so ein Potenzial, irgendwie etwas anderes zu bedeuten oder eine Richtung zu weisen und irgendetwas, was man so, wenn man so im Halbschlaf durch die Gegend läuft, irgendwie vielleicht nicht sieht.
Ja, ist es nicht auch eine Definition von Kreativität, dass man den Kontext eben ändert von einer Sache in irgendeiner Form und dadurch entsteht was Neues? Ja, Experiment ist so ein Wort, das immer gerne mit dem Bauhaus in Verbindung gebracht wird. Liebe zum Experiment habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Und da eben, Alex, musste ich sofort natürlich an dich denken oder an euch mit den Neubauten. Wie experimentell das war, vielleicht mitunter das Experimentellste in der deutschen Musikgeschichte. Und auch im Bauhaus war das immer wieder Thema. Gut, da ging es auch viel um Technologien. Daniel, bist du wieder mehr auch dabei mit elektronischer Musik? Es ging aber auch darum, den Kontext eben zu ändern. Also am frühen Bauhaus haben die auch Skulpturen gemacht. Böse Zungen würden behaupten, die sehen aus wie Müllskulpturen, weil die einfach alles zusammengesucht haben und ausprobiert haben. Was kann ich damit machen? Jedes Material wurde betastet und erforscht und ergründet irgendwie, um zu gucken, was sind die Qualitäten dieses Materials? Was kann ich damit machen? Und da habe ich mir vorgestellt, das ist ja eigentlich das, was bei den Neubauten auch so ein bisschen eure...
Ja, Wobei ich interessant finde, dass inzwischen es diese Entwicklung gibt, dass also wenn man Experiment als Versuch bezeichnet, dass es den eigentlich empirischen Versuch gar nicht mehr gibt, sondern dass sich inzwischen herausgestellt hat, dass immer jeder, der an dem Experiment beteiligt ist, seinen Part dazu beiträgt. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige und für meinen Geschmack tolle neue Definition von dem Wort Experiment. Mhm. Also es gibt das total objektive, unbeteiligte Experiment gibt es gar nicht, sondern eben genau das. Wir rühren die Dinge so zusammen und dadurch, dass wir diese Idee haben oder diesen Idealismus haben oder diese Imagination haben, das irgendwie zu tun, dadurch entsteht etwas Neues. Und das Experiment ist eigentlich ist ja auch in dem Sinne alles ein Experiment.
Das ist wahr, ja.
Nein, wenn wir uns nur darauf verlassen, was wir meinen schon zu wissen oder was wir meinen irgendwie schon abgespeichert zu haben, dann würde ja nie irgendwas Neues passieren.
Ja, aber ich finde irgendwie, dass es auch immer seltener wird. Also ich finde, dass irgendwie durch die ganzen neuen Technologien es immer schwieriger wird, experimentell zu sein, weil alles schon vorausgedacht wird von der Industrie, damit sie möglichst damit irgendwie Profit machen können.
Ja, für einen weltweiten Markt.
Ja. Und was ich irgendwie, also warum ich ja nach Berlin gezogen bin oder was mich an Berlin total fasziniert hat, als ich hier 87 hingekommen bin, war genau dieser Satz, wie heißt es, was nicht ist, wird...
Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich.
Genau, also diese Haltung, das hat mich total fasziniert, dass alles in Frage gestellt wurde, sei das Musikinstrumente, sei das irgendwie Gender, sei das, also egal, das war eine Stadt, in der alles in Frage gestellt wurde und ich dadurch das Gefühl hatte, dass es so aufgebrochen wird, dass tatsächlich da Freiraum ist. Mhm. Und das spüre ich immer weniger.
Ja.
Also wenn ich sehe, wie jetzt, sagen wir mal, die jüngeren Generationen, wie die manipuliert werden, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise, ist es wirklich selten, dass man mitbekommt, dass irgendjemand das überhaupt noch kann. Also weil die Welt einfach so vernetzt worden ist, dass es sehr schwer ist, da einen Schnitt durchzumachen und da komplett irgendwie sich von zu lösen. Ne? Und ich finde das persönlich extrem wichtig, weil das ohne Sachen durchzuschneiden und Neuanfänge zu ermöglichen, in jeglicher Hinsicht, also jetzt ist ja die ganze Zeit das Gespräch über Demokratie, was ist Demokratie, funktioniert sie noch? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ne? Und wie schneidet man das durch und lässt positive neue Sachen durch und nicht negative? Also es geht ja ganz weit. Von daher bin ich sehr dankbar, dass ich in dieser Zeit in den 80ern hier nach Berlin kommen konnte und Bands wie Neubauten oder auch die ganzen anderen KünstlerInnen, die in Berlin waren, dass ich da durch sie und mit ihnen zusammen gelernt habe, wie man das machen kann, weil es einem auch wirklich immer wieder die Möglichkeit gibt, neue Blickwinkel zu schaffen für sich selber.
Alles in Frage stellen, um Neues zu ermöglichen, neue Blickwinkel, neue Lösungen. Was aber neu ist, hängt von der jeweiligen Perspektive ab. In den ersten Jahren am Bauhaus war neu und experimentell, was wir heute expressionistisch nennen. Sehr individuelle Lösungen, emotionale, durchaus wilde, teilweise auch chaotische Ansätze, Materialmix, viele ausdrucksstarke Formen und Farben. Für diese ersten Jahre wurde schon damals am Bauhaus ein Wort verwendet, das der Liebe nahesteht: Romantik. Allerdings war das nicht unbedingt positiv gemeint.
Dieses Wort Romantik, ich bin drauf gekommen, weil es gibt so am Bauhaus zum Beispiel verstiegene Romantik, die bei uns spukt, hat einer von den Bauhausmeistern gesagt. Also am Anfang vom Bauhaus war eben diese Phase, wo ich schon vorher erzählt habe, die Müllskulpturen in Anführungsstrichen. Und sie probieren halt alles aus und haben noch nicht so richtig, ja, ihren Stil gefunden, ist schlecht ausgedrückt. Aber sie sind halt noch in der Anfangsphase. Und diese Anfangsphase ist sehr expressionistisch. Expressionismus sagt euch ja auch was. Und wir hatten ja eine Zeit, die sehr gefühlsbetont war. Es ging darum, Gefühle rauszulassen. Es ging auch um das Unterbewusste in dieser Zeit, das Unbewusste, die Psyche. Also durchaus was betont ist auf Emotionalität.
Und das waren auch die Jahre, die eher so ein bisschen esoterisch waren im Bauhaus. Und irgendwann kommt dann dieser Change, Kunst und Technik, eine neue Einheit. Und Technik wird dann so total embraced, würde man heute sagen. Und dann passiert eben das, dass die zumindest versuchen, rationaler zu werden. Und dann diese frühen Versuche dann abgetan werden, als das ist eh alles nur so Romantik gewesen. Das ist auch nicht ernst zu nehmen. Ich finde, also wie du gerade gesagt hast, Alex, man kann das Wort eben auch ins Negative drehen. Ja, der Romantiker, der versteht eh nichts so ungefähr. Das sind nicht die ernsten Dinge, die da angegangen werden. Und andererseits will ja aber das Bauhaus trotzdem noch die Psyche und die Seele und den Geist und das Emotionale wollen sie ja nicht wegstreichen. Aber trotzdem wird es dann so ein bisschen verlacht, diese frühen Jahre. Und das hat mich irgendwie amüsiert.
Ich finde das ja ganz interessant, so eine Zeitspanne. Also ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in welchem Museum. Ich glaube vielleicht in Guggenheim. Da gab es irgendwie eine Ausstellung von den frühen Picasso-Werken. Mhm. Oder überhaupt ganz frühe Werke von den, glaube ich, Expressionisten oder Impressionisten. Ich weiß nicht mehr genau. Auf alle Fälle konnte man sehen, wie die noch gesucht haben, mhm, ihre eigene Vision zu finden. Und das hatte ich zum Beispiel auch Anfang der 90er bei den ersten Techno-Clubs auch. Also zum Beispiel Tresor, der ja inzwischen ein reiner Techno-Club ist, der hat am Anfang, jedes Zimmer hatte eine andere Musikrichtung. Ah, und da hat man irgendwie angefangen so, oder wie man sich angezogen hat. Also dieses Suchen, die ersten paar Jahre bei einer komplett neuen Bewegung, ist total interessant, weil da gibt's noch überhaupt keine Regeln. Mhm. Und da spielt alles irgendwie mit rein, bis sich dann irgendwie so ein Ding rauskristallisiert, was dann irgendwie das ist, wo alle zusammen sagen, oh ja, das ist das, was wir suchen. Also so eine Zeit, wenn man zurückguckt, denkt man immer, um Gottes Willen, also auch bei diesen Bildern von den großen Malern, die ersten, wo man dann, mein Gott, waren die schlecht. Aber dieser Übergang ist wichtig, ne? Und dieses sich rantasten und rumexperimentieren wieder, ne? Das ist, glaube ich, bei jeder Bewegung so. Und die ist eigentlich genauso wichtig und interessant wie das, was es dann am Ende wird.
Aber war das in dem Fall auch so, dass dann, das hast du übrigens schön gesagt, viel besser als Stil gefunden, ist die Vision gefunden. War das dann auch so, dass die Anfangszeit so belächelt wurde und so, das war eben nur so romantisches Suchen?
Auf eine Art schon. Also als wir die erste Love Parade gemacht haben, da waren wir ja nur 50 Leute. Mhm. Und da standen ganz viele Leute an der Seite und haben irgendwie gedacht, oh mein Gott, sind die bescheuert. Wie kann man die Straße runterlaufen in bunten Klamotten und tanzen zu dieser komischen Musik? Also die ganzen coolen Leuten aus den 80ern in Schwarz angezogen mit ihrer philosophischen, ernsthaften Herangehensweise. Die dachten, wir sind komplett Gaga. Mhm. Und als sie dann aber, als der magische Funken übersprungen ist, waren dann plötzlich 2/3 von ihnen überzeugt und wollten dann doch nächstes Mal mitmachen. Belächelt wird man immer am Anfang.
Naja, und wenn man das überträgt auf das Prinzip der Regel, ne? Also lerne die Regel, befolge die Regel, breche die Regel, mach deine eigene Regel. Und also das ist dann die Phase, wo die Regel vielleicht erstmal befolgt wird. Nachdem sie gelernt worden ist, wird sie erstmal befolgt für eine Weile, damit man muss sie ja für eine Weile erproben sozusagen, bevor man dann weiß, was man daran ändern möchte. Und man kann auch eine Regel nur brechen, wenn man eine Vision hat. Das ist das Ding. Also eine Regel einfach nur zu brechen, also sie nicht mehr zu befolgen, wenn man sagt, ich habe da keine Lust drauf oder das ist mir zu anstrengend. Das ist nicht legitim. Du kannst eine Regel nur brechen, wenn du etwas dagegen setzen möchtest.
Ja, ja. Und dafür musst du die Regel auch kennen.
Ja, eben. Ja, das ist der erste Punkt. Lerne die Regel.
Ja, ja.
Also du musst sie kennen, dann musst du sie befolgen, um sie zu erproben. Mhm. Und dann, wenn du sie brechen willst, musst du wissen, was du dagegen setzen möchtest.
Mhm. Romantik, Leidenschaft, Hingabe, Liebe. Da fehlen eigentlich nur noch die Liebesbeziehungen am Bauhaus. Und die gab es, nicht so knapp. Ganz nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern. Künstlerpaare am Bauhaus, ein spannendes Thema.
Es stellt sich raus, am Bauhaus haben sich sehr viele zusammengefunden. Und da gibt es sogar Statistiken drüber. Also je länger man am Bauhaus war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden heiratet oder halt fest zusammen ist vom Bauhaus. Frauen, die am Bauhaus abgeschlossen haben, über 47% von denen waren dann mit anderen aus dem Bauhaus verheiratet. Und natürlich gibt's jetzt auch irre viel Klatsch und Tratsch. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Dagegen ist jede Soap-Opera oder richtige italienische Oper nichts dagegen. Ein Drama nach dem anderen. Aber
wir wollen ja jetzt hier nicht Klatsch und Tratsch kolportieren.
Das kann ich mir aber gut vorstellen, das wäre eine gute Soap-Opera tatsächlich.
Auf alle Fälle, oder? Voll Gott. Ich habe mir schon oft gedacht, Netflix, also falls jemand von Netflix zuhört, mehrere Staffeln, easily.
So das unwahrscheinlichste Hintergrund für irgendwie spritzige Liebesgeschichten.
Ja, total. Und dann noch 20er-Jahre-Flair dazu.
Ja.
Aber eben eigentlich will ich nicht Klatsch und Tratsch kolportieren, sondern ich fand es eben interessant, weil das Bauhaus war sehr underground und sie waren immer sehr gegen die anderen, also gegen die anderen klingt jetzt falsch, sie waren immer sehr für sich, so rum. Und da macht es ja irgendwie Sinn, dass man jemanden aus seinem Kreis sich sucht. Oder anders gesagt, ist es bei Künstlern, Künstlerinnen nicht auch bis sie so wie gleich und gleich gesellt sich gern? Da frage ich jetzt die Richtigen, weil ihr seid beide Künstler und habt euch als Paar gefunden. Ist es einfacher oder schwieriger, mit jemandem zusammen zu sein, der auch aus der Kunst kommt?
Das kommt drauf an, wo man hin will oder was die Vorstellungen sind, die man von seinem Leben hat. Wenn ich meine Arbeit von meinem normalen Leben trennen wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich besser, mit jemandem zusammen zu sein, die nichts damit am Hut hat. Aber für mich ist ja das, was ich mache und das, was wir machen, wiederum mehr oder weniger der Grund für mein Leben.
Mhm.
Und daher bin ich glücklicher mit Danielle als Künstlerin zusammen, als ich mit irgendwie jemandem wäre, die keine Kunst machen würde. Ich glaube, dass wir unsere Sinneswahrnehmungen und unser Wertesystem auf einem Level abläuft, was eben für Außenstehende vollkommen fremd oder zumindest sehr schwer verständlich ist. Und wir uns insofern irgendwie viel mehr miteinander harmonieren, weil wir bestimmte Sachen auch gar nicht reden müssen.
Mhm.
Sondern das ist schon irgendwie intuitiv oder das ist schon irgendwie, wie sagt man, endemisch? Nee. Also es ist schon in uns irgendwie eingebaut.
Ja, man hat schon ein anderes Fundament einfach wahrscheinlich auch.
Also ich überlege gerade, ich war, glaube ich, noch nie mit jemandem zusammen, der kein Künstler oder Musiker ist.
Mhm.
Und ich habe mich oft gefragt, warum, weil wir jetzt nicht unbedingt auch zusammengearbeitet haben, so wie Alex und ich das machen. Aber ich glaube, dass es ist irgendwie diese Auseinandersetzung, dass es einem so wahnsinnig wichtig ist. Also ich glaube, dass andere Menschen das nicht wirklich verstehen können, wie wichtig einem diese Sachen sind. Weil viele Leute machen Jobs, die sie gerne machen, aber sie können dann irgendwie Feierabend machen und abschalten.
Mhm.
Und Künstler können das irgendwie nicht. Und ich glaube, dass die meisten Leute das als irgendwie übertrieben oder als auch beinahe albern betrachten würden, dass man das so wahnsinnig ernst nimmt. Weil manchmal kommt es auch echt albern rüber, wenn man dann irgendwie so andere Künstler oder Musiker reden hört und denkt, also ja, okay, aber so wichtig ist es doch gar nicht. Aber es muss einem ja so wichtig sein, sonst würde man das gar nicht machen. Und ich glaube, dass diese Intensität der Liebe zu dem, was man macht als Künstler, das kann tatsächlich eigentlich nur wirklich ein anderer Künstler ertragen.
Ja.
Und deswegen funktioniert das gut, wobei dadurch entstehen natürlich auch wiederum Schwierigkeiten, weil beide dann so intensiv sind und weil man diese Intensivität nicht abschalten kann. Also es hat sein Gutes und Schlechtes, aber das ist natürlich bei jeder Beziehung sowieso der Fall. Aber ich glaube, von daher ist irgendwie ein Künstlerpaar zu sein relativ naheliegend. Wobei ich auch ganz viele Künstler kenne, die kategorisch sagen, ich würde niemals mit jemandem zusammen sein, der Kunst macht, weil es ist mir zu anstrengend und ich müsste mich ja dann auf den anderen einstellen und ich möchte irgendwie mich auf meine Sachen konzentrieren. Das gibt's ganz viel. Da muss ich auch sagen, ganz viel bei männlichen Künstlern.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, eben dieses Gender-Thema ist natürlich da schon ein bisschen dabei bei Paaren. Und vor allen Dingen auch am Bauhaus. Bauhaus war eine der ersten Schulen, wo Frauen und Männer zusammen studieren durften. Wir haben da eh schon mehrere Folgen drüber gemacht. Die Frauen am Bauhaus sind sehr legendär, weil es lange Zeit hieß, die waren so emanzipiert. Und dann hat man rausgefunden, ja, waren sie auch. Aber die Männer halt noch nicht so. Es waren halt immer noch die 20er Jahre. Also für die 20er waren sie emanzipiert, die Männer. Aber für heutige Verhältnisse natürlich nicht. Ich finde, man kann aber da auch heutige Verhältnisse nicht anlegen. Der Vergleich hinkt halt bei diesen 100 Jahren. Es ist aber natürlich interessant zu sehen, welche Paare sich da im Bauhaus bilden. Also es gibt die, wo dann der Mann der Mods Obermods ist und die Frau halt alles organisiert und sich kümmert und so das reale Leben am Laufen hält. Solche Künstlerpaare gibt's ja oft. Dann so, sie trägt was bei zu seiner Arbeit, aber eigentlich ist seins das Hauptding. Aber es gibt auch alle möglichen anderen Paare. Es gibt auch die, wo sie am Ende bekannter geworden ist als ihr Kerl. Es gibt die Paare, wo sie relativ gleichberechtigt für die Zeit gemeinsam neue Dinge gestartet haben. Also es gibt irgendwie alles. Aber also bei euch ist nochmal speziell interessant, weil ihr zusammen auch ein Projekt habt. Also es ist nicht so, dass parallel die eine macht das, der andere macht das, sondern ihr habt euch da noch zusammengefunden. Und das ist ja dann noch viel intensiver, weil ja dann Arbeit und Liebe so dermaßen ineinander greift, dass es irgendwie nochmal was anderes ist.
Ja, wir nennen unser Projekt Hacke di Picciotto. Das sind unsere beiden Nachnamen, wobei wir eine Schreibweise entwickelt haben, die diese symbiotische Arbeit in den Vordergrund stellt. Also das sind, unsere beiden Namen werden zusammengeschrieben in einem Wort, wobei wichtig ist, dass es nur aus kleinen Buchstaben besteht. Also das heißt, es gibt keinen Anfang und kein Ende des Wortes in dem Sinne, dass das ist ein, ne? Und ich glaube, das Wort ist vielleicht einfach, wir sind beide Schöpfer. Oder wir sind Mitschöpfer von unserer Realität. Und ich denke, dass wir so ein Selbstverständnis oder so ein Verständnis von der Materie haben, dass es uns klar ist, dass wir beide nur gleichwertig an der Schöpfung an sich als Mitschöpfer irgendwie tätig sein können. Das ist also für uns als Künstlerpaar, sehe ich, ist es vollkommen, es wäre vollkommen vermessen zu sagen, ich bin derjenige, der die Schöpfung betreibt und du machst das andere. Also abgesehen davon, dass das sowieso das Leben meiner Auffassung nach so nicht funktioniert, sondern wir schöpfen ja unsere Realität und unser Leben zusammen. Und das ist das, worum es eigentlich geht.
Ja, also ich glaube, dass als Künstlerpaar, genauso wie bei einem normalen Paar, was total wichtig ist, um irgendwie das hinzubekommen, ist, dass man versucht, sich selber dem Dritten gegenüber, und zwar das, was entsteht, wenn man zusammen etwas macht, ob eine Beziehung oder Kunst, dass das Dritte das Wichtige ist. Mhm. Also wenn man eine gute Beziehung haben möchte, muss man das wollen. Mhm. Also es gibt eigentlich nicht irgendwie, naja, mal gucken, sondern man muss irgendwie sagen, das will ich. Und deswegen auch heißt es ja durchs Gute und Schwierige, weil es gibt immer beides. Und bei der Kunst, wenn die dazukommt, wird es natürlich doppelt schwer, weil da geht es nicht nur darum, dass man sich persönlich irgendwie versucht zurückzustellen, damit der andere auch erblühen kann quasi, sondern man muss auch seine künstlerische Vision, muss man bereit sein, 50-50. Und das ist wirklich schwer. Mhm. Also als Künstler ist das wirklich, wirklich schwer. Das geht so dermaßen an die Substanz. Und das geht nur, wenn man wirklich das will, und sagt, das ist das Ergebnis, das ist das, was irgendwie das Wichtige ist. Mhm. Also wie gesagt, ich habe eigentlich immer nur mit Künstlern Beziehungen gehabt und da muss ich sagen, dass ich so lange mit Alex zusammen bin, weil er jemand ist, der das versteht. Also dass er irgendwie auch, dass er versteht, wie schwierig es für Frauen ist, dieses 50-50 in der Öffentlichkeit auch also anerkannt zu bekommen, weil es ist ja gar nicht mal unbedingt das Problem zwischen den Künstlerpaaren, sondern es ist eigentlich vor allem das Problem, wie die Öffentlichkeit es wahrnimmt. Und da ist es ja immer noch so, dass auch gerade bei einem Künstlerpaar die Öffentlichkeit meistens alles dem Mann zuschreibt. Also es ist wirklich ein riesiges Problem und ich kenne einige Künstlerpaare. Und da ist es ganz wichtig, dass der Mann das mitbekommt und da auch im Prinzip die Frau unterstützt und auch dagegen arbeitet. Mhm. Also da ist eigentlich die meiste Arbeit, wobei jede Phase davon ist wunderbar, aber auch wirklich schwer.
Mhm. Ja, insofern ist die Gesellschaft oder das Außen ist insofern tatsächlich sowas mit ihrer reaktionären Sicht auf die Dinge ist sowas wie ein Feind, weil das, was wir, also es gibt Danielle und es gibt mich als Individuen mit eigenen Ideen, Vorstellungen, Bedürfnissen und so. Und dann gibt es aber eine dritte Person und das ist unsere Beziehung zueinander. Ja, genau. Und genau dasselbe, also eigentlich sind wir zu fünft. Nee, zu sechst. Weil es gibt Danielle als Person und mich als Person und unsere Beziehung ist die dritte. Und dann gibt es Danielle als Künstlerin und mich als Künstler. Und es gibt die Kunst, also das Kunstwerk an sich. Das hat dann wiederum auch nochmal die Schöpfung. Die hat dann auch nochmal eigene Bedürfnisse. Also ganz oft ist es zum Beispiel, dass wenn wir an Musik zusammenarbeiten, dann habe ich bestimmte Vorstellungen, Danielle hat bestimmte Vorstellungen. Aber glücklicherweise ist es dann oft so, also auch wenn wir uns dann in dem Prozess möglicherweise fürchterlich streiten darüber, was es sein sollte, entwickelt sich daraus eben immer dieses Dritte, was dann seine eigenen Bedürfnisse hat und seine eigenen Anforderungen auch stellt. Und dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als selber, also unsere eigenen Egos dann zurückzustellen und sagen irgendwie, ja, das Stück will das jetzt aber irgendwie. Das ist nicht das, was ich machen würde, aber das Stück will das. Ne?
Ja. Eine Ehe zu dritt mit der Kunst. So ist es wohl bei allen Künstlerpaaren. Und am Bauhaus hatten manche sogar eine Ehe zu viert und waren auch noch mit der Schule verheiratet. Zu diesen Paaren gehörten einige der berühmtesten Künstlerpaare am Bauhaus. Laszlo Moholy Nagy und Lucia Moholy. Josef und Annie Albers, Ludwig Mies van der Rohe und Lilli Reich. Und auch bei den Paaren unter den Studierenden muss es so gewesen sein. Beide arbeiten und leben am Bauhaus. Der strahlende Stern, um den ihr Leben kreist. Oder? Nicht unbedingt. Viele der Bauhäuslerinnen und Bauhäusler arbeiteten auch an ihren eigenen Projekten. Wie bei Danielle und Alex.
Ihr habt ja noch andere Projekte nebenher. Ihr macht ja in Anführungsstrichen nicht nur euer gemeinsames. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch hilft, oder? Dass noch nebenbei dann andere Götter geben darf.
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, ich bin sowieso interdisziplinäre Künstlerin. Das heißt, ich mache auch, also ich male und ich schreibe Bücher und Alex produziert. Ich meine, für mich, ich bin interdisziplinäre Künstlerin geworden, weil für mich irgendwie es keinen Sinn macht, einfach nur die Ohren zu benutzen, sondern auch die Augen und die Nase und so. Das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit und ich könnte mich gar nicht reduzieren. Und Alex ist auch so vielseitig in den ganzen Sachen, die er macht, dass er sich auch nicht reduzieren könnte. Und das gibt uns dann immer wieder irgendwie so auch so eine Pause, wo jeder, jede für sich praktisch ihrer Muse nachrennen kann und wieder Kraft zu bekommen und zu erinnern, wer bin ich allein? Eigentlich, was ja auch total wichtig ist. Man stirbt alleine, man muss sich irgendwie, wie Sokrates sagt, selber kennen. Und das ist auch wichtig, um eben als Paar dann auch zu wissen, was man möchte, um irgendwie gleichwertig Position zu haben. Sonst würde sich ja, wenn man sich nicht selber kennen würde, würde man sich dem anderen unterstellen, untergeben, weil man keine klare Definition hat von dem, was einem wichtig ist. Ja, und also gerade bei uns, weil wir zusammen leben, weil wir zusammen lieben, weil wir zusammen arbeiten, ist es auf alle Fälle wichtig, dass man auch so Zeiten hat, wo man seine eigenen Sachen macht, die man dann dem anderen erzählen kann oder wo man sagen kann, was hältst du denn davon? Das macht dann auch total Spaß.
Ja, und ist ja sicher auch wieder inspirierend für die gemeinsame Arbeit, für die gemeinsame Kunst.
Naja, eben da diese Entitäten ihre eigenen Bedürfnisse und Ansagen machen. Also zum Beispiel, ich hätte niemals so lange bei Einsturz und Neubauten spielen können, hätte ich nicht immer andere Sachen auch noch gemacht. Weil es gibt Musik, die ich nur mit Neubauten spielen konnte und es gibt Musik, die ich nicht mit Neubauten spielen konnte. Das, was jetzt nicht schlechtere oder weniger wichtige Musik ist. Und genauso ist das auch mit uns. Also das gibt Sachen, die wir nur zusammen machen können, aber es gibt auch Sachen, die ich trotzdem machen muss, auch wenn wir sie nicht zusammen machen können. Na, also das
oder
ist ja,
willst. Also ja, es gibt Sachen, die ich machen möchte, wo ich einfach mal die Chance habe, das genauso zu machen, wie ich will.
Ja, klar.
Und ohne Diskussion und ohne Kompromiss.
Also ich sehe es immer so, dass ich habe ja gar keine andere Wahl, als das zu tun, was ich tue. Und eben insofern gibt es Musik in meinem Fall, wo ich keine andere Wahl habe, als sie mit Danielle zu machen. Und es gibt aber auch Musik, wo ich gar keine andere, also die sagt irgendwie, hey, hier, was ich brauche, ist das, was du jetzt gerade machst, ne?
So, ja, aber also, das klingt eh schön. So als würden Kunst und Musik einem auch so ein bisschen selbst einflüstern, was Kunst und Musik gerade brauchen.
Absolut, da bin ich total von überzeugt. Das ist wieder, wo wir wieder bei dem Prinzip des Samensetzens sind. Ne? Wir setzen den Samen nur und dann das Kunstwerk oder das Musikstück, das ist das, was da draus erweckt. Und das sagt dann irgendwie, ich möchte irgendwie hier so und so gepflegt und geschnitten und gegossen werden oder gefüttert werden oder whatever. Ne?
Danielle und Alex haben passend zu unserem Gespräch heute noch einen ihrer Songs ausgewählt. Von ihrem letzten Album Best of Hacke de Picciotto live in Napoli. Hier kommt für euch ein Ausschnitt aus dem Song Evermore, der von der heilenden Kraft der Liebe erzählt.
Oh.
In der nächsten Folge geht es um einen Begriff, der sicher vielen sofort in den Sinn kommt, wenn sie ans Bauhaus denken. Technik. Nach seiner romantischen Anfangszeit galt ja am Bauhaus Kunst und Technik eine neue Einheit. Technologische Innovationen wurden begrüßt und sofort ausprobiert. Vor allem die Serienproduktion spielte eine wichtige Rolle. Neue Technik war spannend, aufregend und inspirierend. Ausdruck der modernen Welt. Beim nächsten Mal spreche ich mit dem Maler Roman Lipski darüber, ob und wie Kunst und Technik eine Einheit bilden können. Und Roman weiß, wovon er spricht. In seiner Arbeit verbindet er Kunst und künstliche Intelligenz. Wie und warum er das macht und was die KI übers Bauhaus zu sagen hat, das hört ihr beim nächsten Mal. Stay tuned.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge gibt es am dritten Donnerstag des nächsten Monats bei euren liebsten Podcast-Anbietern. Liked uns, folgt uns, kommentiert und erzählt allen About Bauhaus.